Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Neun Millionen Menschen werden 2060 in der Schweiz leben und ein Viertel wird über 65 sein. Der Detailhandel stellt sich schon jetzt auf die wachsende Gruppe der vitalen Senioren ein. Der Bundesrat ist auf Gruppenreise im Heimatkanton von Doris Leuthard und die Regierung ist kreativ, und zwar gemeinsam. Belgien übernimmt für die nächsten 6 Monate das EU-Ratspräsidium. Finanziell stabilisieren heißt das Ziel bis Ende Jahr. Hurricane Alex hat Küstengebiete im Golf von Mexiko erreicht. Der Kampf gegen die Ölpest muss unterbrochen werden. Um 13 Uhr ein schwieriger Job in turbulenten Zeiten. Eli Planta hat in den vergangenen 3 Jahren die Interessen von 20.000 UBS-Angestellten gegen die Konzernspitze der Krisengroßbank wahrgenommen und vertreten. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christian Lüscher.
In 50 Jahren werden in der Schweiz rund 9 Millionen Menschen leben und mehr als ein Viertel der Bevölkerung wird 65 Jahre und älter sein. Diese Prognose machen die Statistiker des Bundes bis 2060. Zum Vergleich, heute leben 7,8 Millionen Menschen in der Schweiz und der Anteil jener im Pensionsalter beträgt 17%. Und eine weitere Vorhersage, in 25 Jahren wird es fast doppelt so viele Personen mit Hochschulabschluss geben wie heute. Der Bundesrat befindet sich auf seinem traditionellen Ausflug. Dieses Jahr führt die 2-tägige Reise in den Heimatkanton von Bundespräsidentin Leuthard in den Aargau. In der Kantonshauptstadt malte der Gesamtbundesrat unter Begleitung von 2 Künstlern gemeinsam ein Bild. Es sei eine gute Erfahrung für den Bundesrat, auch kreativ tätig zu sein, sagte die Bundespräsidentin. Es habe sich aber nicht um eine Maltherapie gehandelt. Danach spazierte die Schweizer Regierung durch die Aarauer Altstadt zum ersten Bundeshaus der Schweiz, dem Haus zum Schlossgarten. Die Hochspannungsleitung zwischen Chamousson und Chipis im Wallis wird nicht im Boden verlegt, das hat der Bund entschieden. Damit wird die 28 Kilometer lange Leitung im Freien gezogen und an Masten aufgehängt. Die Kosten für eine Erdverlegung lägen mindestens 11-mal höher als die Kosten einer Freileitung, begründet das Bundesamt für Energie seinen Entscheid. Die Gegner des Projekts können beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einreichen. Der Zürcher Regierungsrat verlangt vom Bund Korrekturen am neuen Finanzausgleich. Die Zürcher Regierung will, dass der Kanton für sogenannte Zentrumslasten besser entschädigt wird, also zum Beispiel für den Betrieb von Universitäten, Spitälern und Kultur. Im Gegenzug sollten ländliche Kantone weniger Geld erhalten. Diese würden für ihre geografisch bedingten Nachteile derzeit im Übermaß begünstigt, kritisiert die Zürcher Regierung. Anders sieht das Graubünden als Kanton, der vom Finanzausgleich besonders profitiert. Die Bündner Regierung hält Korrekturen für unnötig, wie sie mitteilt. ABB gibt seine Pläne auf, die britische Firma Chloride zu übernehmen. Man werde das Gebot des US-Konkurrenten Emerson nicht überbieten, hieß es beim Schweizer Elektrotechnikkonzern. Emerson hatte vorgestern seine Offerte auf rund 1,2 Milliarden Euro erhöht und damit den Chloride-Aktionären 15% mehr Geld in Aussicht gestellt als zuvor ABB. Chloride, die spezielle Geräte für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung herstellt, will nun Gespräche mit den Amerikanern aufnehmen. Der Wirbelsturm Alex hat die Küste des Golfs von Mexiko erreicht und behindert dort die Bekämpfung der Ölpest. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, die Küstenregion zu verlassen. Tausende Bewohner halten sich laut einem CNN-Bericht in Schutzräumen auf. Finnland setzt auf den Ausbau der Atomenergie. Es werden 2 neue Atomkraftwerke gebaut. Das Parlament hat die Anträge 2 Betreibergesellschaften gutgeheißen. Die neuen AKW sollen 2020 ans Netz gehen. Insgesamt gibt es dann in Finnland 7. Auch Schweden hat kürzlich entschieden, wieder neue Atomkraftwerke zu bauen. Ab heute übernimmt Belgien für 6 Monate die EU-Ratspräsidentschaft. Der belgische Premierminister Yves Le Terme folgt auf den spanischen Ministerpräsidenten José Luis Zapatero. Für Le Terme ist ein Hauptziel, dass die EU wieder finanziell stabil wird und dass die Wirtschaft wieder wächst. Ein weiteres Ziel sei es, die Entscheidungsprozesse unter den 27 EU-Mitgliedsländern zu erleichtern. Im deutschen Bundesland Niedersachsen hat das Parlament David McAllister zum neuen Regierungschef gewählt. Der 39-jährige CDU-Politiker mit schottischen Wurzeln wird damit Nachfolger von Christian Wulff. Wulff war gestern zum neuen Staatspräsidenten Deutschlands gewählt worden. David McAllister war bisher Parteivorsitzender der CDU in Niedersachsen. In der Schweiz lässt das heiße Sommerwetter die Ozonwerte in der Luft markant steigen. Bis Sonntag sei nicht mit einer Entspannung zu rechnen, meldet SF Meteo. Gestern wurde der Grenzwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an allen Messstationen des Bundes überschritten, außer auf dem Jungfraujoch. An vielen Messstationen wurden gar mehr als 180 Mikrogramm gemessen. Empfindliche Personen können bei diesen Werten Beschwerden wie gereizte Schleimhäute und Kopfschmerzen bekommen.
12.36 Uhr. In detaillierten Berichten, Analysen, Reportagen geht es in den nächsten Minuten um die neuen Fischenfunde in der Schweiz, die man erstaunlich gelassen zur Kenntnis nimmt. Um das neue deutsche Staatsoberhaupt und eine kraftlose Kanzlerin und um eine neue, rasch wachsende Zielgruppe der Detailhändler, die aktive und vitale Generation der 70-Jährigen. Und weiter, Worte des Monats, Rückblick auf unterschiedliche Dramen der letzten 4 Wochen und Postkarte aus Südafrika, Benny schaut Fußballern auf die Finger. Und für die UBS waren die vergangenen 3 Jahre strube Zeiten. Für die Frau, die in dieser Zeit die Interessen von 20.000 UBS-Angestellten gegenüber der Konzernleitung vertreten hat, ein schwieriges Amt. Elli Planta, die Präsidentin der Arbeitnehmervereinigung der UBS, ist Gast im Tagesgespräch. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Der Schweizer Franken wird gegenüber dem Euro immer stärker. 1.3074 Franken, das kostete der Euro heute zeitweise noch und damit so wenig wie noch nie. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.059 Punkten, minus 1,1%. Der Euro wird zurzeit zu 1.3184 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.0687 Franken. Das Wetter in der ganzen Schweiz ist es am Nachmittag sonnig bei rund 30 Grad. Im Süden und in den Alpen gibt es gegen Abend vereinzelt Gewitter. In den anderen Regionen ist die Gewitterneigung gering. Morgen Freitag und am Samstag bleibt es sonnig und die Temperaturen steigen auf rund 32 Grad. Die Gewitterneigung bleibt gering, im Süden und in den Bergen sind gegen Abend aber einzelne Gewitter möglich. Am Sonntag ist es gewitterhaft und nur noch zeitweise sonnig, es ist schwül bei 28 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Rotrist und der Raststätte Kölliken, Stau wegen eines Unfalls. Der Verkehr wird bis auf Weiteres einstreifig geführt. Die Behinderung dauert voraussichtlich noch bis um 14.30 Uhr. Zudem in der Region Zürich stockender Verkehr stadteinwärts vor dem Schöneichtunnel zwischen Zürich Ost und Zürich Unterstrass.
Von einem neuen Fischenskandal ist heute kaum die Rede, obwohl die Geschäftsprüfungsdelegation gestern Brisantes bekannt gab, dass der Inlandgeheimdienst nämlich während Jahren Zehntausende von heiklen Daten widerrechtlich und ohne Überprüfung gehortet hat. Warum der große Aufschrei in Politik und Bevölkerung bisher ausgeblieben ist, beschäftigt insbesondere diejenigen, die die Fischenaffäre vor 20 Jahren noch genau vor Augen haben. Pascal Krauthammer.
Fischen über Fischen hat Rosemarie Bär vor 20 Jahren gesichtet. Sie war als Nationalrätin damals Mitglied derjenigen PUG, die den eigentlichen Fischenskandal aufgedeckt hat. Jetzt, da bekannt wurde, dass der Inlandgeheimdienst wiederum 200.000 Personen registriert hat, teilweise ohne zu überprüfen, ob die Daten sicherheitsrelevant sind, heute fühlt sich Rosemarie Bär in die Zeit der ersten Fischenaffäre zurückversetzt.
Die Nachrichtendienste haben die Rechtsstaatlichkeit verletzt, haben falsch informiert, haben Leute erfasst, die engagierte Personen sind und als staatsgefährdend eingestuft werden. Ja, ich finde, in der Art der Mentalität, die hier zum Ausdruck kommt, ist das für mich wieder dasselbe Muster wie damals.
Mit Erstaunen nimmt die frühere Nationalrätin Rosemarie Bär zur Kenntnis, dass eine vehemente politische Reaktion auf diesen Bericht bisher ausgeblieben ist.
Entweder sind die Parteien noch im Schock, schockiert, dass wir wieder dastehen wie vor 20 Jahren, Oder, und ich hoffe das nicht, dass sie die Tragweite dieses neuen Fischenskandals noch nicht realisiert haben, die Tragweite für unseren Rechtsstaat.
Einer, der diesen Rechtsstaat tagtäglich verteidigt, ist Niklas Oberholzer, der heutige Präsident der St. Galler Anklagekammer. Vor 20 Jahren war er als Experte für die Fischenpuck tätig. Die verhaltene Reaktion auf die Fischenaffäre 2010 erklärt er sich so.
Die Bevölkerung ist heute bedeutend mehr gewohnt, persönliche Daten preiszugeben. Sie ist sich mehr gewohnt, dass Daten gesammelt werden, nicht nur im Bereich Staatsschutz, sondern durchaus auch etwa im Bereich der Wirtschaft.
Die persönliche Freiheit habe in der aktuellen Diskussion an Bedeutung eingebüßt, so Oberholzer.
Wenn ich die heutige Diskussion anschaue, dann sind die aktuellen Zeiten geprägt von so diffusen Bedrohungsängsten und von einer Suche nach einer möglichst absoluten Sicherheit. Und insofern fällt natürlich die Reaktion heute anders aus, als sie vor 20 Jahren ausgefallen ist.
Damals, vor 20 Jahren, war auch Dries Balmer aktiv. Als Schriftsteller beteiligte er sich im Nachgang zur Fischenaffäre am sogenannten Kulturboykott der intellektuellen Eliten. Dass sich die Kulturschaffenden heute nicht zu Wort melden, erstaunt Balmer, und doch findet er eine Erklärung dafür.
Früher war es so, da dachte man, wenn etwas Schlimmes passiert ist, jetzt wird der Max Frisch eine Rede halten oder der Friedrich Dürrenmatt. Und das war wie ein gesellschaftliches Ritual. Und das gibt's nicht mehr, weil die Intellektuellen oder die Schriftsteller sich nicht mehr sehen als moralische Instanz für das ganze Volk. Das ist wohl vorbei.
In Anbetracht gerade der neuesten Fischenaffäre bedauert Dries Balmer diese Entwicklung.
Vielleicht ist es auch ein Eingeständnis einer Ohnmacht. Und man flieht dann in den Gedanken, dass man sagt, ja, das ist ohnehin, was die da aufschreiben, ist ohnehin belanglos. Aber das ist schon ein etwas gefährlicher Gedankengang.
Nichts zu feiern hat Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel nach der gestrigen Wahl des Bundespräsidenten. Ihr Kandidat Christian Wulff wurde zwar nach 9-stündigem Wahlmarathon doch noch gewählt, aber völlig glanzlos. Die Wahl hat der deutschen Öffentlichkeit erst recht vor Augen geführt, wie zerstritten und wie kraftlos Merkels Regierungskoalition ist. Der Stern der Kanzlerin ist am Verblassen. Eine Analyse unseres Korrespondenten Fritz Dinkelmann in Berlin.
Es ist fast etwas billig, nun auch noch auf den weitwunden Zustand der deutschen Regierung hinzuweisen. Das Halali in praktisch allen Medien ist einhellig. Ende der Jagd, die Regierung Merkel ist erledigt. Einmal mehr. Denn am Ende ist Schwarz-Gelb schon lange, genau genommen, seitdem Union und Liberale an der Macht sind. Seit mittlerweile fast einem Jahr versucht sich die Kanzlerin in den Sattel zu schwingen einer Koalition, die nie Tritt gefasst hat. Vergeblich sucht diese Koalition ein Ziel, ein gemeinsames Anliegen, das die Fliehkräfte der streitenden Parteien binden oder zumindest relativieren könnte. Doch diese Regierung hat keine politischen Absichten, jedenfalls keine erkennbaren. Aber die Menschen im Land möchten gerne wissen, was diese schwarz-gelbe Koalition eigentlich will. Union und FDP streiten sich darüber und sind damit offenbar voll ausgelastet. Die Folge? Die Menschen wenden sich ab. Von den Liberalen, die derzeit in Umfragen bei schwindsüchtigen 4% liegen, aber auch von der Kanzlerin, die ihren Respekt nach und nach verspielt hat. Wozu fairerweise anzumerken ist, dass noch keine Regierung vorher vor so gewaltige Aufgaben gestellt wurde. Die Finanz- und Wirtschaftskrise erfordert Antworten, für die es bisher nicht einmal passende Fragestellungen gab. Trotzdem wirkt es nur peinlich, wenn Deutschland die Welt von einer Finanztransaktionssteuer überzeugen wollte, von der diese Welt leider nichts wissen möchte. Unbeeindruckt davon budgetierte die Regierung Merkel in ihrem Sparpaket Milliardeneinnahmen aus eben dieser Steuer, die es nie geben wird. Phantomeinnahmen einer phantomhaft wirkenden Koalition. Obwohl es durchaus handfeste Realitäten gäbe, denen sich die Politik stellen müsste. Der Krankenversicherung etwa droht ein Loch von über 11 Milliarden Euro. Union und FDP wollen sparen, über das Wie wird gestritten. Die angekündigte große Gesundheitsreform jedenfalls wird es nicht geben. Auch nicht die unumstritten nötige große Steuerreform. Und seit gestern ist klar, manche in dieser Regierung möchten gerne weiterregieren, manche nicht. Suizidale Tendenzen in CDU, CSU und FDP sind unverkennbar. Nicht nur die Menschen sind dieser Regierung leid, sie hat sich offenbar selbst satt und sollte trotzdem noch über 3 Jahre lang an der Macht bleiben. Wenn Merkel etwas kann, dann ist es taktieren. Also taktiert und taktiert sie und ist trotzdem so aus dem Takt, so dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ihr jemand den Taktstock aus der Hand nimmt. Es wäre nicht zuletzt eine Geste des Mitleids.
Mit 66 ist längst noch nicht Schluss. Im Gegenteil, Menschen um die 70 sind aktiver denn je und vitaler denn je und die Bevölkerungsgruppe dieser jungen Senioren wird immer grösser. Das registriert auch der Detailhandel. Die 70-Jährigen werden als Konsumentinnen und Konsumenten interessant. Manuel Rentsch.
Ich kauf mir ein Motorrad und einen Lederdress. Und fege durch die Gegend mit 110 PS.
Mit Vollgas durch die Gegend auch mit über 70 Jahren. Für die großen Warenhausketten eröffnet sich ein neues Kundensegment, ein neuer Trend, wie der deutsche Detailhandelsexperte Darius Koschlesan diese Woche am Schweizerischen Marketingforum in Horgen sagte.
Also das erste Überraschende und meines Erachtens auch Tolle ist, dass überhaupt jetzt das Wort 70 in den Mund genommen wird. Vor 5 oder 10 Jahren hätte sich niemand getraut, überhaupt über einen Markt 70 plus zu sprechen. Da wäre schamhaft über 50 plus gesprochen worden. Also da sehen Sie schon, es hat eine deutliche Veränderung stattgefunden. Man nimmt auch ältere Menschen mittlerweile wahr.
Darius Koschlesan ist Unternehmensberater und beobachtet seit vielen Jahren das Konsumverhalten von älteren Menschen. Er stellt fest,
die Reisen haben sehr stark zugenommen, obwohl gerade die Reisebranche sich ja davor scheut, das Wort Senioren in den Mund zu nehmen. Aber hier haben von Kreuzfahrten bis Bildungsreisen doch die Angebote und auch die Nachfrage stark zugenommen.
Der neue Trend ist also, dass die älteren Menschen immer mobiler werden. Sie wollen sich im Alter auch noch etwas gönnen und die Welt entdecken. Ob Deutschland, Schweiz oder auch in anderen europäischen Ländern, überall in der westlichen Welt werden die Menschen immer älter.
Es ist ja eine ganz langsame, aber kontinuierliche Entwicklung, die auch nicht mehr umkehrbar ist. Es gibt jetzt schon Kantone in der Schweiz, bei denen über 20% der Bevölkerung über 65 Jahre ist.
Vor allem im Tessin, aber auch im Jura oder in Teilen von Graubünden ist der Anteil der Pensionierten und der über 70-Jährigen besonders hoch. Am meisten Geld geben die Senioren für die Gesundheit aus. In Deutschland haben die Discounter auf die neuen Bedürfnisse reagiert.
Vor 5 Jahren war es undenkbar, dass ein Discounter Rollatoren anbietet, Gehstöcke, Greifhilfen, also typische Sanitätshausprodukte. Und mittlerweile finden Sie bei Discountern sowas fast wöchentlich im Angebot.
Auch hierzulande wird der Detailhandel vermehrt versuchen, die Senioren in die Läden zu locken mit neuen Maßnahmen, sagt der Experte.
Es wird sich jedes Geschäft ein wenig nach vorne tasten. Es werden zum Beispiel große Preisschilder zunehmend Einzug halten. Es werden barrierefreiere Zugänge geschaffen werden. In dem einen oder anderen Fall sieht man ja sogar schon Lupen an Einkaufswagen dran.
Die Lupen am Einkaufswagen hat Coop eingeführt, vor 1,5 Jahren. Der Grossverteiler arbeitet mit der Stiftung Pro Senectute zusammen. Auch die Migros holt sich Ratschläge bei der Stiftung Terz. Damit wollen Migros und Coop den Puls bei dieser Käuferschaft besser messen. Aus Sicht des Detailhandelsexperten Koschlesan könnten die Grossverteiler und Warenhausketten noch mehr tun.
Sie sind sehr vorsichtig. Sie trauen sich nicht wirklich mal eine, sagen wir mal, Seniorenecke in einem Shop richtig einzurichten. Man versucht es lieber, indem man das eine oder andere Produkt integriert oder Aktionswochen macht. Aber ernst zu nehmen, zu sagen, uns sind die Senioren genauso wichtig wie die Bio-Ecke, da sind wir noch nicht so weit.
Mit 70 Jahren, da fängt das Shoppen an. Auch in den Geschäften und den Reisebüros wird man dies in Zukunft vermehrt beobachten können.
Gleich 10:50. In einer Stichwahl wählen Polinnen und Polen am Sonntag einen neuen Staatspräsidenten. Zur Ausmarschung treten der liberale Bronislaw Komorowski und der nationalkonservative Jaroslaw Kaczynski an, der Zwillingsbruder des verunglückten Präsidenten. In den letzten Tagen haben sich beide nochmals ziemlich ins Zeug gelegt. Ein großes Wahlkampfthema war das Gesundheitswesen. Niemand will für Arzt- und Spitalkosten tiefer in die Tasche greifen. Genau das könnte aber nötig sein, um das Gesundheitssystem zu sanieren. Wer das allerdings laut ausspricht, kommt nicht gut an. Aus Warschau, Mark Lehmann.
In den Gängen des Kinderspitals St. Sophia im Zentrum Warschaus herrscht Hochbetrieb. Eltern warten mit ihren Kindern auf den Arzttermin, oft stundenlang. Die Kinder sind ungeduldig, einige rennen oder krabbeln herum, andere durchstöbern zerrissene Bücher oder drücken sich am Aquarium in der Ecke die Nase platt. Krankenschwestern eilen vorüber und will man zum Spitaldirektor gelangen, so führt der Weg durch die Geburtenabteilung. In einem eleganten Büro sitzt Dr. Pusina im weißen Kittel und sagt, seinem Spital gehe es gut.
Mein Spital ist małym, jednoprofilowym Spitalem położniczo-gynäkologicznym.
Das Spital sei gut ausgelastet und nicht verschuldet.
Od bardzo wielu lat nie ma żadnych problemów finansowych.
Trotzdem ist Wojciech Pusina nicht ganz zufrieden, denn er muss sein Angebot künstlich einschränken. Welche Leistungen erlaubt sind und in welchem Umfang, das schreibt die staatliche Krankenkasse vor.
Ja, jestem zwolennikiem konkurencji i rynku.
Er sei für freien Markt, sagt Pusina. Sein Spital würde sich viel dynamischer entwickeln, wenn über die staatlich festgelegte Quote hinaus Dienstleistungen angeboten werden könnten. So aber muss der Spitaldirektor Patienten ablehnen und an ein anderes Krankenhaus weiterleiten, wenn seine Quote erfüllt ist. Die Kapazitäten im eigenen Haus bleiben derweil ungenutzt. Absurd, meint dazu die Warschauer Gesundheitsexpertin Anna Jaron. So werde Effizienz verunmöglicht. Es sei höchste Zeit, dass die Spitäler zusätzlich zum öffentlichen Auftrag auch in eigener Sache handeln könnten, um wettbewerbsfähiger zu werden.
The management of the healthcare units would be easier in terms of their competitiveness and efficiency.
Wer die Warteschlangen umgehen will, kann schon jetzt in eine Privatklinik. Für die Behandlung dort ist aber eine teure Zusatzversicherung nötig, weil die staatliche Krankenkasse, an die alle Erwerbstätigen 9% des Lohns abliefern müssen, private Leistungen nicht übernimmt. Es gehe deshalb nicht darum, das gesamte Gesundheitswesen zu privatisieren, sagt Anna Jaron.
Healthcare should be based on public system mostly, but there needs to be some clear links between public and private.
Die Grundversorgung müsse staatlich garantiert sein, aber öffentliche und private Angebote sollen sich besser ergänzen. Kommerzialisierung lautet das sperrige Zauberwort, das den Spitälern die Selbstverwaltung und eine gewisse Ausrichtung auf die Marktbedürfnisse erlauben würde.
What we mean by commercialization is that hospital remains public, but the system of management changes.
Im Gegensatz zur Kommerzialisierung steht die Privatisierung, bei der sich die öffentliche Hand weitgehend aus dem Gesundheitswesen zurückziehen würde. Beide Begriffe eignen sich bestens für politische Stimmungsmache. So schürt im gegenwärtigen Präsidentenwahlkampf Jarosław Kaczynski Ängste, indem er seinem Kontrahenten Komorowski in unscharf populistischer Manier vorwirft, mit seinen Kommerzialisierungsplänen die Gesundheitsversorgung derart verteuern zu wollen, dass sie nicht mehr für jedermann zugänglich sei. Komorowski hat alle Mühe, solche Vorwürfe zu kontern und darauf hinzuweisen, dass bei der grassierenden Verschuldung Reformen unumgänglich seien.
War das ein Monat, dieser Juni? Ein zwei Jahre dauerndes Drama ist zu Ende gegangen. Ein Drama in x Akten gelangt dem Parlament zur Aufführung. Wir haben einen großen Visionär verloren und große Hoffnungen in Südafrika begraben. Daniel Hubacher und Worte des Monats.
Ich bin müde, aber sehr glücklich, dass ich endlich wieder in der Schweiz bin.
Endlich. Nach fast zwei Jahren in Libyen ist Max Göldi in die Schweiz zurückgekehrt. Das lange Warten und Bangen ist vorbei. Max Göldi ist wieder da. Dafür haben wir fast unsere Außenministerin an Libyen verloren. Denn Micheline Calmiret drohte Gaddafi in dessen Wüstenzelt.
Wir waren da und wir haben gesagt, wir gehen nicht zurück ohne Max Göldi. Also wir bleiben da.
Eine klare Aussage. So klar war sich der Nationalrat beim Thema UBS-Staatsvertrag leider lange nicht. Ein bemerkenswertes Hin und Her leisteten sich die Räte in der Sommersession, bis Bundesrätin Wittmer-Schlumpf fast der Kragen platzte.
Wollen Sie ein Problem lösen oder wollen Sie es weiterhin bewirtschaften?
Man wollte noch etwas bewirtschaften und vor allem wollte keiner schuld am Debakel sein.
Die Mitteparteien haben der Tatbeweis gebraucht, dass ihre Politik den Vertrag in die Wand fährt.
Verantwortungslose Parteien sagen Nein zu diesem Vertrag.
Dieses Kinderspiel muss aufhören.
Also die Zwängerei kommt von der Mitte.
Dem Volk blieb nur das Kopfschütteln.
So was die SVP protestiert, ist natürlich ein Lamavelszeugnis.
Ich habe ein bisschen Angst, ob die Schweiz jetzt nicht wieder einen Kniefall gemacht hat.
Ja, ich finde das vollständige Kindergarten.
Wir sind das ganze Bundeshaus, sollten wir die Leute gerade wechseln haben.
Das nächste Trauerspiel ortete SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer in der Diskussion um die Abzocke-Initiative. Die Räte haben das heiße Thema auf die lange Bank geschoben.
Es ist ein Trauerspiel, das hier abläuft, meine Damen und Herren. Ein Trauerspiel für die Demokratie, ein Trauerspiel für die Glaubwürdigkeit des Parlaments. Und in der Zwischenzeit geht die Abzockerei ungebremst weiter.
Ungebremst weiter steigen auch die Kosten bei der SRG. Doch der Bundesrat hält nichts von höheren Gebühren. Aber Friseure im Land, aufgepasst. Bundesrat Leuenberger weiß, wer sich wie schlau die Gebühren spart.
Ich weiß von Leuten, die gehen zum Coiffeur extra dann, wenn das Rendezvous am Mittag kommt und der Coiffeur schneidet da manchmal Haare, die man gar nicht schneiden müsste, nur weil er ein Radio im Geschäft hat. Und von daher ist es nichts als recht, dass auch er Gebühren bezahlt.
Und dann ist in diesem Juni 2010 Nicola Hayek gestorben. Der Mann, der immer etliche Uhren am Handgelenk getragen hat, aber lange zuhören konnte, wie Hayek immer wieder neidlos attestiert wurde.
Hayek war anders als die anderen. Hayek war besser.
Er war ein genialer Industriemann. Er war ein genialer Marketingmann. Er war ein genialer Händler.
Er war wirklich ein Visionär, wie es eben nicht mehr sehr viele gibt.
Visionen, das hatten auch unsere Fußballer an der WM in Südafrika. Die Furia Roja, die spanische Elf, hat sich zwar die Zähne an den Schweizern ausgebissen, doch dann war auch für die Hitzfeld Boys Schluss. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich erst am Schluss.
Ja, Träume darf man ja immer vor dem Spiel, dass man so ein Spiel gewinnen tut.
Hochschweiz! Hochschweiz! Hochschweiz!
Siri Fischi! Jawohl! Fertig!
Was für eine Sensation da in Durban! Zum ersten Mal in der Geschichte schlägt Schweiz-Spanien!
Schweiz-Spanien 1-0, das kann man gar nicht googlen! Gibt's gar nicht!
Jetzt können wir durchschnaufen.
Weiterkämpfen, es kam am Schluss auf alles drauf an.
Nein, rot! Es ist rot gegen den Berami. Ah.
Wenn man Honduras nicht schlagen kann, ja, gehen wir jetzt halt heim.
Wir müssen einfach auch ehrlich sein, wir haben einfach nicht die Leistung gebracht, die notwendig ist, um noch auch berechtigterweise ins Achtelfinale zu kommen.
Heute muss in Südafrika niemand den Kopf hängen lassen und für Siegesfeiern ist es auch noch zu früh. Erst morgen geht's weiter mit den Viertelsfinals an der WM. Ein ruhiger Moment also für Benny Thurnherr, um den Fußballern mal auf die Finger zu schauen oder genauer auf die Arme. Hier ist seine Postkarte.
Liebes Rendezvous, habe ich etwas verpasst? Gibt es unterdessen eine Methode, Tätowierungen auszuradieren wie eine Bleistiftzeichnung? Meines Wissens nicht. Und ich frage mich, wie sich all die stark tätowierten Fußballer in 20 Jahren fühlen werden. Ich spreche nicht von denen, die am Nacken oder an der Schulter einen Anker, einen Stern oder den Namen ihrer Frau eingraviert haben, obwohl auch letzteres bei einer Scheidungsrate von 50% ziemlich wagemutig ist. Es gibt aber nicht wenige, die ihre ganzen Arme von zu oberst bis zu unterst, naja, verziert haben. Es sieht aus wie eine völlig überladene Weihnachtsdekoration, nur nicht so lieblich, sondern eher abschreckend. Ich nehme an, die rebellische, piratenhafte, nonkonformistische Wirkung ist der eigentliche Sinn des Ganzen. Denn schön, schön ist es ja nicht gerade. Weil es Winter ist, tragen die Fußballer hier nur bei den Spielern an der Meeresküste Kurzarm-Shirts. Dort sieht man dann, besonders bei Einwürfen, was die jungen Herren in ihrer Freizeit aus spätpubertärem Trotz oder doch wohl eher aus bloßer Langeweile mit ihrer Haut so alles angestellt haben. Liebes Rendezvous, wenn du also in 20 Jahren am Strand bei 40 Grad Hitze ein paar gestandene Männer siehst, die trotzdem ihre langarmigen Hemden anbehalten haben, dann wird es sich dabei höchstwahrscheinlich um ehemalige Fußballprofis handeln. Aus Port Elizabeth mit freundlichen Grüßen, Benny Turnher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.